DW Wissen.
Mit Judith Hartl, schön, dass Sie dabei sind. 6 Monate lebte Alexander Gerst auf der Internationalen Raumstation ISS und hat uns in dieser Zeit den Weltraum mit seinen unzähligen Tweets und Fotos näher gebracht, als das jemals zuvor passiert ist. Wir haben ihn Fußball spielen gesehen, bei der Arbeit, beim Fitnesstraining und draußen schwebend im Weltraum und auch bei Reparaturen an der Außenseite der Raumstation. Alexander Gerst wurde zum Weltraum-Popstar, könnte man sagen, und seit er wieder zurück auf der Erde ist, reißen sich alle um ihn. Alle wollen seine Geschichten hören und er kann schön erzählen. Unterhaltsam, witzig, nachdenklich, oft schon philosophisch, wenn er beispielsweise über die Erde spricht, die wir schützen müssen, weil wir eben nur eine haben und wie wichtig es wäre, dass jeder unseren Planeten einmal aus dem Weltraum sieht, wo einem so richtig bewusst wird, wie klein, verletzlich und schön die Erde ist. Jetzt hatten wir Gelegenheit, Alexander Gerst zu treffen im Astronautentrainingszentrum in Köln-Porz. Wir haben dort unsere TV-Wissenschaftssendung Projekt Zukunft aufgezeichnet und unser englischer Moderator Derek Williams hat das Gespräch geführt.
Sie sind eigentlich Geophysiker und Vulkanologe auch. Mhm. Also was macht ein Vulkanologe im Raum? Waren Sie zuerst Astronaut und dann Geophysiker und Vulkanologe oder war das dann andersrum? Waren Sie zuerst Wissenschaftler und dann Astronaut?
Nein, ich war Wissenschaftler zuerst. Ich war schon immer neugierig. Als Kind schon hat mich das immer interessiert, wie unsere Erde funktioniert, Stürme, Erdbeben, alles, was man erforschen kann. Irgendwann musste ich mich dann entscheiden, deswegen habe ich mich für Geophysik entschieden, aber es hätte genauso gut auch Chemie oder Physik werden können. Ich finde Naturwissenschaften sehr interessant. Und jetzt ist es für mich einfach nur die logische Fortsetzung davon, dass ich mir die Erde nicht nur von innen anschaue, sondern auch von außen und eben Wissenschaft im Weltraum betreibe.
Was für Wissenschaft haben Sie denn so da gemacht? Haben Sie ein Lieblingsprojekt?
Ja, es gibt einige. Wir haben 160 verschiedene Experimente durchgeführt zu allen möglichen Themen. Das Wichtige bei jedem Experiment ist, dass das Dinge sind, die wir nicht auf der Erde durchführen können. Durch keinen Aufwand der Welt, durch kein Geld der Welt können wir diese Experimente irgendwo auf der Erde durchführen.
So, was zum Beispiel?
Ja, wir haben zum Beispiel einen Schmelzofen für Legierungen da oben, wo wir ein flüssiges, geschmolzenes Stückchen, 2.000-3.000 Grad heiß Stückchen Metall schweben lassen können für mehrere Minuten, ohne dass es ein Randgefäß berührt. Und dadurch erforschen wir das, bekommen wir die physikalischen Eigenschaften raus von dem Metall und das füttern wir dann hier unten auf der Erde in Computermodelle, die uns dann erlauben, das später dann auch auf der Erde auszurechnen und neue Legierungen auszurechnen und zu finden hier unten auf der Erde. Aber um das zu tun, müssen wir erstmal in den Weltraum fliegen und das einmal erforschen. Und dann durch solche Experimente gab es tatsächlich auch schon neue Triebwerksschaufeln für Flugzeugturbinen, die bei gleichem Gewicht doppelt so stark sind. Und das spart natürlich dann riesig Treibstoff. Und das ist nur eins von vielen Versuchen. Wir haben zum Beispiel auch Osteoporose erforscht. Das ist eine Krankheit, Knochenschwund, das Menschen auf der Erde haben. Das ist ein großes Problem. 37 Milliarden Euro pro Jahr in Europa allein kostet uns das. Und da oben haben wir Medikamente erforscht, die man inzwischen schon in der Apotheke kaufen kann und die Menschen ganz konkret helfen. Das ist eins von vielen, vielen Dingen.
Also Sie haben das eben gerade auch erwähnt. Also Sie sind selber im eigenen Körper so eine Art Versuch. Also Sie würden den auch untersucht und zwar gründlich von vorne bis hinten, monatelang, danach, davor. Wie weit geht es? Also wie lange geht es noch?
Ja, man ist tatsächlich Versuchskaninchen. Also in den Monaten vor dem Flug wollen die Wissenschaftler Vergleichsdaten sammeln. Dann im Flug wird man untersucht und jetzt nach dem Flug mache ich immer noch so ein paar Untersuchungen. Man hat zum Beispiel rausgefunden, dass meine Haut jünger geworden ist. Das war sehr erstaunlich, weil die Wissenschaftler eigentlich genau das Gegenteil erwartet hatten. Das ist ja oft so in der Wissenschaft. Die sind jetzt erstaunt, die wissen nicht, wie man sich das erklären kann und die suchen jetzt eine Lösung dafür, eine Erklärung dafür, dass das Elastin-Kollagen-Verhältnis meiner Haut sich verjüngt hat, quasi um mehrere Jahre. Und ja, das ist natürlich interessant für alle möglichen Anwendungen auch auf der Erde, für alle, die älter werden. Und das ist ja jeder von uns.
Jahre haben Sie also darauf irgendwie für diesen Einsatz trainiert. Was war das Schwierigste überhaupt in dieser Trainingszeit?
Ja, wenn 6000 Stunden Training, das war nicht ganz einfach. Da gab es einige Dinge, die wirklich schwierig waren. Zum Beispiel in 3 Monaten Russisch lernen. Das war mental sehr schwierig. Dann hatten wir viel Training im Raumanzug unter Wasser für den Außeneinsatz. Das war wirklich harte Arbeit. Also da ist man jedes Mal so 7-8 Stunden im Raumanzug eingesperrt und muss gegen diesen Druck anarbeiten. Das sind wirklich harte Tage.
Wie fühlt
sich
das an, wenn man dann da aussteigt wieder aus dem Anzug? Also das wollte ich immer wissen. Also ich habe Gravity gesehen mit Sandra Bullock und da sieht's aus, als ob man wiedergeboren wird, wenn man endlich aus diesem Anzug raus darf.
Ja, also muss man dazu sagen, unsere Kühlunterwäsche sieht nicht ganz so gut aus wie die von Sandra Bullock in Gravity. Aber es ist tatsächlich so, wenn man da rauskommt, das ist wie wenn man einen zu engen Schuh auszieht, so ein bisschen, wo man denkt so, ach, endlich wieder bewegen und man kann seine Hände wieder spüren und man kratzt sich erstmal in der Nase, weil es ja immer so ist, ja, wenn man einen Raumanzug anzieht, das ist Murphys Gesetz, das gilt auch im Weltraum, sobald man den Helm aufzieht, fängt die Nase an zu jucken und man kommt nicht mehr hin. Ja, das ist allgemein ist schon ein gutes Gefühl, einen Raumanzug auszuziehen. Vor allem, wenn es gut lief. Bei uns, der Außeneinsatz lief sehr gut. Also wir haben alles geschafft und auch in der richtigen Zeit. Und das, obwohl wir beide vorher noch nie im Weltraum, im freien Weltraum waren. Wir waren eine der ersten Crews, die überhaupt rausgingen, wo beide im Prinzip unerfahren waren beim Weltraumausstieg. Und dass es dann so gut geklappt hat, war dann noch mal ein tolles Erfolgserlebnis.
Also wir kommen auf diesen Spaziergang im All, dieser Spacewalk, kommen wir in ein paar Minuten wieder. Erstmal Russisch in drei Monaten. Hat man denn eher Russisch oder Englisch da oben im ISS gesprochen?
Ja, auf der ISS habe ich eher Englisch gesprochen, weil ich auf dem europäisch-amerikanischen Teil gearbeitet habe. Aber beim Training ist natürlich viel in Russland. Also ich habe ein Jahr in Russland verbracht und beim Start auf der Soyuz-Kapsel, das ist ja eine russische Rakete, da muss man auch Russisch mit der Bodenkontrolle reden. Das heißt, man muss das schon gut können.
Wie war das Training denn eigentlich in diesem legendären Sternstädtchen? Waren die Leute da freundlich? Waren sie denn darauf gerüstet? Also haben sie denn alles angeboten? Also wie war das denn da? Man hört denn so immer von Star City, vom Sternstädtchen.
Ja, das Sternstädtchen ist ein legendärer Ort. Also Wenn man da hinkommt, dann spürt man diesen Geist von Juri Gagarin noch, der da ist. Und es sind Gebäude, die noch aus dieser Zeit sind. Also ich habe zum Beispiel im Sport und in Umkleidekabinen ist noch der Spint, der Locker von Juri Gagarin noch dort. Aha. Und ja, die Leute ziehen sich direkt nebendran um. Das ist wirklich noch, man spürt das. Und allgemein ist es so auch, dass die Russen sehr, sehr gastfreundlich sind. Also war eine tolle Zeit. Wir haben ja viele Freunde gefunden. Ich habe dann zwischendurch dann auch privat noch eine Eisenbahnfahrt auf der transsibirischen Eisenbahn gemacht, von Moskau nach Peking. Und das war toll. Vor allem, wenn man Russisch kann, dann kann man so richtig auch das Land und die Leute kennenlernen. Das war eine der besten Zeiten in meinem Leben.
Ja, es ist super, dass Sie dann so viele Freunde da gefunden haben. Also die Frage wäre dann so auch, es ist immer nicht ganz einfach mit das, was hier auf der Erdoberfläche abspielt. Also politisch gesehen, wird das denn so auch im Raum, im Weltall dann ausgetragen? Wie sind die Beziehungen da, politisch gesehen?
Ja, das ist sehr viel einfacher, weil wir sind Freunde und das ist ja genau der Punkt. Also wir kennen uns lang vorher, wir wissen, dass wir tolerant sind gegen zueinander. Und das ist wichtig. Also wir auch im Weltraum, wenn wir da von oben nach unten schauen, sehen wir Dinge, die uns allesamt als Menschen berühren. Wenn man von da oben runterschaut und sieht, wie wir den Amazonaswald abholzen oder wie wir uns gegenseitig bekriegen. Wir konnten Konflikte sehen im Gaza-Israel-Konflikt, konnten wir Raketen fliegen und Bomben einschlagen sehen. Wenn man das von oben sieht, das ist grotesk. Da fühlt man sich zusammen in einem Boot. Also man fühlt sich als eine Gemeinschaft. Und man realisiert auch, dass Heimat nicht mehr der Ort ist, der kleine Ort, an dem man geboren ist, sondern was viel Größeres. Heimat wird dann plötzlich zu dem Planeten, den man unter sich sieht. Und das bindet einen zusammen. Also wir haben da rausgeschaut als Freunde und hatten alle drei das gleiche Gefühl.
Ja, wir reden von Gefühle. Also jetzt will ich das dann reinbringen, das Spacewalk, also dieser Spaziergang im All. 6 Stunden haben Sie draußen verbracht. Was war das für ein Gefühl?
Ja, großartig natürlich, also aber erst mal auch anstrengend. Also man ist erst mal 4 Stunden in diesem Anzug, bevor man überhaupt die Tür aufmacht, weil man den Druck angleichen muss und Vorbereitungen durchführen muss. Dann kommt man raus und der Anzug fühlt sich genauso an wie beim Training, weil man auch im Training mit den richtigen Raumanzügen trainiert, nur unter Wasser in dem Fall. Der Unterschied ist, dass man, wenn man zur Luftschleuse rauskommt, dass man unter sich dann nicht den Boden des Beckens hat, sondern 400 Kilometer nichts.
Und 400 dann, Kilometer ja. nichts, das ist es.
Und man hat so 2-3 Minuten Zeit, um sich da zu adaptieren. Das heißt, man macht seine Sicherheitsleinen fest, dann kontrolliert man die 17 Mal, dann lässt man los und schwebt einfach frei im Raum, durch nichts getrennt vom Vakuum, außer einem 2 mm dicken Polycarbonatvisier. Das ist schon eindrucksvoll. Aber dann geht die Arbeit los. Also hier hat man im Kopf, man hat 500 Stufen in der Prozedur, man muss den Anzug kontrollieren, man muss kommunizieren, man muss viel arbeiten. Das heißt, es ist nicht mehr so romantisch. Also man arbeitet da eher pragmatisch.
Also wir reden, wie sieht ein Arbeitstag aus da im ISS? Also ist 13 Stunden durch. Sie haben gesagt, dass Sie dann so wirklich langen Tagen teilweise haben.
Ja.
Also wird da im Schicht geschlafen oder wie sieht's genau aus?
Nein, das war früher im Space Shuttle so, da hat man Schichtarbeit. Auf der Raumstation arbeiten alle zur gleichen Zeit und das ist auch so ähnlich gemacht wie ein Arbeitstag auf der Erde, mit Absicht, weil wir Menschen das gewohnt sind, da können wir gut arbeiten und wir arbeiten nach Weltzeit, UTC, das ist quasi die London-Zeitzone und arbeiten von morgens um 6:30 bis abends um 7:30 rum, haben dann 2 Stunden Sport oder 2,5 Stunden Sport sogar jeden Tag und abends nochmal so eine Stunde Zeit für sich selbst. Da kann man E-Mails schreiben, mit der Familie telefonieren. Ich konnte jeden Tag anrufen zu Hause. Oder man schaut natürlich aus dem Fenster. Und das ist was ich natürlich auch jeden Tag gemacht habe. Ich wollte immer mal 20, 30 Minuten pro Tag dafür verbringen, einfach rauszuschauen und unseren schönen Planeten, zerbrechlichen Planeten anzuschauen.
Würden Sie denn nochmal da oben gehen, zum Beispiel auf eine Mars-Mission, wenn Sie dafür ausgewählt würden?
Ja, selbstverständlich. Also ich denke, da können Sie jeden Astronauten fragen, der würde Ihnen dasselbe sagen. Der Mars und da auf dem Weg dorthin, der Mond, das sind die nächsten 2 großen Schritte. Wir Menschen sind ja Entdecker und wir haben natürlich auch die Pflicht, unsere Umgebung zu erforschen, weil da auch Gefahren auf uns warten. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns in unserer kosmischen Umgebung auskennen und da sind der Mond und der Mars eben die 2 nächsten Ziele.
Was machen Sie eigentlich jetzt als Astronaut auf der Erde?
Ja, ich bin inzwischen wieder hier am Europäischen Astronautenzentrum in Köln beschäftigt, an dem wir uns ja hier befinden. Und ein Teil meiner Aufgabe ist natürlich wissenschaftliche Nachbereitung. Also ich bin immer noch so ein bisschen Versuchskaninchen für Vergleichsdaten meiner Expedition. Dann habe ich natürlich Öffentlichkeitsarbeit, die ich mache, wie jetzt in diesem Moment. Und den Hauptteil meiner Zeit verbringe ich jetzt dann damit, dass ich meinen Kollegen helfe, die in der Zukunft starten werden, die ihren ersten Raumflug vor sich haben, und denen helfe ich und stehe mit Rat und Tat beiseite. Und natürlich bin ich auch weiterhin noch Astronaut im Astronautenchor. Das heißt, für weitere Missionen stehe ich natürlich auch zur Verfügung.
Und was ist denn für Sie die spannendste nächste Aufgabe der europäischen Raumfahrt?
Ja, das ist natürlich schwierig. Die ESA hat ja sehr viele Projekte in allen möglichen Bereichen. In der Exploration, und das ist ja da, wo mein Herz schlägt, haben wir bemannte und unbemannte Missionen, die wir planen. Zum Beispiel zum Mars, eine unbemannte Mission, ExoMars 2016, zusammen mit der russischen Raumfahrtbehörde, die im Prinzip den Mars erforscht, schaut, ob es da vielleicht Leben gibt. Wer weiß, ob wir es da schon mit rausfinden. Wahrscheinlich müssen wir bemannt auch hinfliegen, um das wirklich rausfinden zu können. Aber das ist ja auch eine Vorbereitungsmission dafür. Das finde ich sehr spannend, sehr spannendes Thema. Und auf der bemannten Seite arbeitet die ESA gerade mit der NASA zusammen und baut ein neues Raumschiff, das Orion-Raumschiff, das dafür konzipiert ist, dass es auch wieder weiter raus ins Weltall fliegen kann, zum Mond und eventuell dann auch weiter zum Mars.
Ja, Raumfahrt ist gefährlich. Schwerelosigkeit ist dann nachweislich schlecht für unseren Organismus. Strahlung da draußen. Werden die technischen Fortschritte das irgendwann mal wirklich erlauben, dass wir dann da länger bleiben können?
Ja, ich habe es ja an meiner eigenen Mission gesehen. Früher war es tatsächlich so, dass man in die Schwerelosigkeit ging und dann haben sich die Muskeln zurückgebildet und die Knochen. Das ist inzwischen was man unter Kontrolle hat. Also ich habe tatsächlich 3 Kilogramm Muskelmasse dazu gewonnen in der Schwerelosigkeit, einfach durch das neuartige Training, das wir da oben haben. Und meine Knochenmasse ist fast stabil geblieben und ich habe mich tatsächlich so gefühlt, als hätte ich auch noch locker länger als ein halbes Jahr im Weltraum bleiben
können.
Wieder
hier auf der Erde, als Sie dann noch hier unten angekommen sind.
Ja. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das können. Also wir sind soweit. Die Frage ist eher eine gesellschaftliche, politische Frage, wann wir zu diesem größten Abenteuer der Menschheit aufbrechen. Wir müssen es irgendwann tun. Das ist wichtig für uns, einfach für verschiedene Dinge, um rauszufinden, zum Beispiel, wie wir vermeiden können, dass die Erde, die jetzt bewohnbar ist, so wie der Mars früher ein bewohnbarer Planet war potenziell, der jetzt wüst und leer aussieht, wie können wir vermeiden, dass das Gleiche mit der Erde passiert? Das ist zum Beispiel eine Sache, die uns der Mars verraten kann. Er kann uns vielleicht auch verraten, ob wir allein sind im Universum. Wenn wir dort Spuren von Leben finden, es kann ausgestorbenes Leben sein oder noch existierendes Leben, das würde bedeuten in der Konsequenz, dass das Universum für Leben nur so blüht. Und das finde ich eine extrem interessante Frage. Das wäre eine philosophische Bombe, wenn man es so will. Und das können wir vom Mars erfahren. Das heißt, es ist wichtig, dass wir dahin fliegen. Und ja,
ist das wichtig, dass Menschen dahin fliegen? Aber wir haben dann so viele unbemannte Missionen, die dann auch unheimlichen Mengen an Daten zurückliefern. Müssen wir dahin gehen?
Ja, letztendlich ist natürlich wichtig, erstmal unbemannte Missionen hinzuschicken, damit man die Daten hat. Aber als Mensch letztendlich ist man der Entdecker. Also das ist einfach so, dass uns so eine Sonde nicht sagen kann, wie es sich anfühlt, dort zu sein. Sie kann uns diese Perspektive nicht so übertragen. Und ja, man kann sich ja so eine ähnliche Frage stellen, wie wäre es, wenn ein Roboter den Mount Everest irgendwann erklimmen hätte oder Amerika entdeckt hätte. Wäre das genug gewesen, dass wir Roboter nach Amerika geschickt hätten? Ich denke nicht. Exploration hat ja immer was auch mit dem Unbekannten zu tun und da warten immer auch Dinge auf einen, die man als riesigen Vorteil dann am Schluss nutzen kann. Das war schon immer so und das wird auch mit dem Mond und mit dem Mars so sein. Und dafür brauchst du schon eine menschliche Intuition und das ja den menschlichen Entdeckertum dort.
Also wenn man über ein Crew, über eine Mannschaft dann so denken würde, die dann dahin fliegen würde, also wäre das denn, glauben Sie, kompliziert, das dann zusammenzubauen, also die richtigen Individuen, also in diese Gruppe reinzubringen für diese lange, lange Reise?
Ja, ist eine wichtige Sache. Ich denke nicht, dass es unmöglich ist und ich denke, man kann das hinkriegen. Zum Beispiel die Crew, mit der ich im Weltraum war, tatsächlich nach meiner Landung war das Erste, was ich Ihnen gesagt habe, oder im Prinzip das Letzte, bevor wir uns getrennt haben und die unterschiedlichen Kontinente entflogen sind, habe ich zu denen gesagt, so, hey, wenn ich irgendwann mal zum Mars fliege, ich würde gern mit euch fliegen. Weil das so eine tolle Mannschaft war und das ist natürlich schon wichtig, dass man sich gut versteht, wenn man mehrere Jahre miteinander in einem Raumschiff verbringt.
Ja, wie viel Zeit würde das denn so eigentlich kosten jetzt nach heutiger Schätzung?
Na, das je nachdem, wie man fliegt, je nachdem, wie lange man auf der Oberfläche bleiben kann, definitiv länger als ein Jahr, aber ja, auch. Ein Zeitraum, den man überblicken kann. Ein Zeitraum, der nicht sehr viel länger ist als die Zeit, die jetzt Menschen auch schon auf der Raumstation verbringen. Im Moment ist ja eine Mannschaft da oben, die ein ganzes Jahr dort bleiben wird. Also wir sind im Prinzip so weit, dass wir das Abenteuer jetzt langsam angehen können. Die Frage ist, wann entscheiden wir uns dafür?
Es gibt angeblich kommerzielle Versuche nach dem Mars, also zum Mars zu fliegen. Was halten Sie davon?
Ja, im Prinzip gibt es noch kein konkretes Mars-Programm. Das heißt, die Weltraummission, das heißt, die Weltraumorganisationen haben das noch nicht ganz konkret formuliert. Wir bauen im Moment die Komponenten. Das ist wichtig. Also wir haben ja das europäische, amerikanische Raumschiff, das Orion-Raumschiff, das sich natürlich jetzt erstmal beweisen muss. Wir fliegen um den Mond rum in ein paar Jahren damit. Dann gibt es vielleicht eine Mondlandung und dann geht's weiter zum Mars. Das muss man Stück für Stück aufbauen. Das ist wichtig, weil es natürlich ja ein hohes Risiko sonst ist.
Glauben Sie, dass man so ein bestimmter Typ sein muss, um Astronaut zu sein? Also eben diese längere Zeiten zu überbrücken. Also was braucht man psychologisch, um das dann gut mit einem selbst und auch mit den anderen auszuhalten?
Ja, ist natürlich immer schwierig, sich selbst zu beurteilen und sowas. Ich denke generell als Astronaut braucht man so ein bisschen Durchhaltevermögen. Dass wenn man ein Projekt hat und ein Ziel sieht, dass man es dann nicht plötzlich hinwirft, wenn die ersten Schwierigkeiten auftreten, das ist wichtig. Dann muss man neugierig sein, man muss bereit sein, jeden Tag Neues zu lernen. Das muss man mögen, wirklich neue Dinge zu lernen. Ich denke, das sind die wichtigsten Dinge. Also, ja.
Muss man individuell sein oder muss man denn so auch am besten in Gruppen arbeiten können?
Ja, es ist sehr wichtig, dass man in Gruppen arbeitet, das ist schon sehr wichtig. Individuell kann man trotzdem sein, also wenn man kreative Lösungen findet, wenn man arbeitet, ist man oft auch allein. Das heißt, man muss auch schon mit sich selbst alleine zurechtkommen. Aber im Team zu arbeiten, das ist das Allerwichtigste, weil letztendlich, ja, die Raumstation wurde von 100.000 Menschen gebaut. Auch so eine Rakete funktioniert nur, wenn man im Team sie betreibt. Und ja, eine Person, die fehlt, kann schon ein kritisches Ende bedeuten. Und das heißt, man muss sich auf die anderen verlassen können, gerade auch im Weltraum. Und das war bei uns der Fall. Und deswegen hat es wirklich Spaß gemacht, mit dieser Mannschaft da oben zu sein.
Das bringt mir so ich erinnere mich, ich habe mal mit Ihrem Kollegen Thomas Reiter gesprochen und dabei den großen Fehler gemacht, ihm als ehemaligen Astronauten zu beschreiben. Und er sagte, nee, so ist es nicht. Einmal Astronaut ist man immer, für immer Astronaut. Das bleibt immer in einem hängen. Das Leben ändert sich. Es gibt ein Leben vor dem Astronautsein und ein Leben danach. Man kann dann nie zurück. Was denken Sie? Halten Sie?
Na, ich denke, es ist wichtig, diese Perspektive zu haben. Die verändert einen schon als Mensch. Perspektive ist ein wichtiger Teil unserer Persönlichkeit. Und wenn man die Erde von außen sieht, dann realisiert man, wie zerbrechlich die ist und wie wichtig es ist, die zu schützen. Und vor allem man realisiert, wie klein dieser Platz ist. Man definiert das Wir anders. Also man fühlt sich nicht mehr von einem kleinen Ort stammend auf diesem Planeten, sondern dieser gesamte Planet ist unser Heimatort. Und deswegen finde ich es auch so wichtig. Mein Wunsch wäre, dass jeder Mensch einmal irgendwann die Chance bekommt, in den Weltraum zu fliegen und die Erde von außen zu sehen. Ich denke, das würde einiges verbessern auf unserem Planeten und auch einige geopolitische Entscheidungen, glaube ich, wesentlich verändern.
Wie war. Alexander Gerst war das im Gespräch mit Derek Williams, dem Moderator unserer TV-Wissenschaftssendung Projekt Zukunft, die Sie sich übrigens auch auf unserer Website dw.de/Wissenschaft anschauen können. Und da gibt's dann auch die großartigen Bilder von Alexander Gerst aus dem Weltraum und aus der ISS. Und jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
Der Grat zwischen Genie und Wahnsinn ist schmal. Wohl auch deshalb, weil dahinter die gleichen genetischen Voraussetzungen stecken. Eine neue Studie legt nahe, dass die Neigung zu psychischen Störungen und hoher Kreativität an derselben Stelle im Erbgut verankert ist. Diese These gibt es schon seit längerem und jetzt konnte sie mit weiteren Daten untermauert werden. Ein isländisches Forscherteam der Genomanalytikfirma deCODE hat mehr als 150.000 Gendatensätze von Personen ausgewertet, die entweder gesund waren oder an Schizophrenie oder einer bipolaren Störung gelitten haben. Die Wissenschaftler konnten so ein Muster typischer Genveränderungen ableiten, die mit diesen psychischen Erkrankungen einhergingen. Menschen mit einer solchen genetischen Signatur sind, so die Wissenschaftler, deutlich häufiger in kreativen Berufen zu finden, als Sänger, Schauspieler, Tänzer oder Schriftsteller. Die Forscher schließen daraus, dass die Psychogene tatsächlich auch Kreativitätsgene sind. Homosexuelle Fliegen machen Weibchen fruchtbarer. Das klingt ziemlich seltsam, ist aber die These eines Forscherteams der University of St. Andrews in Großbritannien. Gleichgeschlechtliche Liebe ist im Tierreich so weit verbreitet, dass die Wissenschaftler einen evolutionären Vorteil dahinter vermutet haben, den sie in ihren Versuchen mit Fruchtfliegen bestätigt sahen. Die Forscher hatten verschiedene Stammbäume von Fruchtfliegen miteinander verglichen. Die Beobachtung, in Stammbäumen, in denen es viele homosexuelle Männchen gibt, bekommen die Weibchen überdurchschnittlich viel Nachwuchs. Die Forscher schließen daraus, dass die Männchen in diesen Familien ein genetisches Merkmal tragen, über das Homosexualität und weibliche Fruchtbarkeit miteinander verknüpft sind. Eine Garantie für den Fortbestand sozusagen. Trotzdem handelt es sich bei diesem Befund vorerst nur um eine statistische Korrelation. Ob das die Erklärung für die gleichgeschlechtliche Liebe auch unter anderen Tieren ist, müssen weitere Studien klären. Probiotische Bakterien für die Nase könnten die Verbreitung multiresistenter Keime eindämmen. So zumindest die Hoffnung eines US-Forscherteams des Translational Genomics Research Institutes in Flagstaff. Auch gesunde Menschen können in ihrer Nase die gefährlichen Staphylococcus aureus Bakterien beherbergen und auf immunschwache Personen übertragen. Die Wissenschaftler aus Flagstaff haben bei ihren Untersuchungen der Nasenschleimhäute ihrer Probanden nun allerdings festgestellt, dass es bestimmte andere Bakterien gibt, die eine starke Vermehrung der multiresistenten Keime ausschließen. Die Idee? Eine gezielte Verabreichung dieser guten Bakterien als Nasensalbe oder Spray könnte die Zahl der Staphylococcus aureus Keime verringern. Ob das tatsächlich funktioniert, müssen weitere Untersuchungen zeigen.
Und das war Deutsche Welle Wissenschaft. Mein Name ist Judith Hartl. Bis bald, machen Sie es gut und folgen Sie uns, wenn Sie Lust haben, auf Twitter.